Dann können wir alles festhalten, was wir jetzt besprechen.
Ich denke, man kann nichts festhalten.
Ja.
Oh.
Man kann es versuchen.
Aha.
Immer wieder versuchen, ob es nicht doch geht. Okay. Thomas, du hast was geschrieben.
Ja, genau. Ich denke mal, wenn du das liest, ist vielleicht deutlicher, was ich will.
Ah, okay. Muss ich. Ah, hier, Chat. Ba, 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 ba. Ist ohne Objekt okay, gar nicht vorstellbar. Ist dies. Ist, ui. Ja. Reinige Herzgeist. Wahnsinn. Reines Chat. Ja, also wer will, kann sich das auch im Chat durchlesen, die Frage. Ich glaube, Chitta und Vinyana sollten wir nicht miteinander verwechseln.
Genau, da hätte ich gerne mal den Unterschied gewusst.
Also Chitta ist eigentlich mehr eine Beschreibung für die Geisteszustände, ne? Auch in der, im dritten, in der dritten Achtsamkeitsgrundlage. Geht es ja darum, ob der Geist mit oder ohne Ablehnung und so weiter ist. Ne? Also ist das Wort Chitta verwendet der Buddha immer, um quasi den emotionalen Zustand des Geistes zu verwenden. Und der kann natürlich rein und unbefleckt werden, wenn wir alles loslassen. Aber diese Idee, dass dann am Schluss irgendeine unsterbliche geistige Essenz übrig bleibt, wie das im thailändischen Buddhismus oft propagiert wird, muss man ehrlich dazu sagen, das ist ein Einfluss aus dem späteren Chan-Buddhismus. Ja, also die thailändische Kultur hat eine starke Verbindung zu China, auch zu den buddhistischen Traditionen in China und dort wird das propagiert. Aber im Frühbuddhismus hat das eigentlich keinen Platz. Ja, weil wir bemühen uns da sehr zu sehen, dass auch das Bewusstsein in welcher Form auch immer immer ein unbeständiger Prozess ist, den es eigentlich loszulassen gilt. Ja, und im Frühbuddhismus gehen wir nicht davon aus, dass dann irgendetwas jenseits der fünf Daseinsgruppen noch irgendetwas Mystisches existiert. Also mystisch ist jetzt vielleicht polemisch, das dazu zu sagen, aber irgendetwas dann im Grunde doch Beständiges. Und das Schöne an der Praxis mit diesen Daseinsgruppen ist, dass wir dann auch erkennen, dass diese Vorstellung irgendeiner beständigen geistigen Urinstanz oder wie man das nennen möchte, dass das eigentlich auch nur ein Produkt unserer Wahrnehmung wieder ist. Ne? Dass wir diese Vorstellung Unbeständigkeit dann auf den Bewusstseinsprozess drauf projizieren. Ja, aber wovon der Buddha schon spricht, ist das sogenannte Anidasana Vinyana, das Bewusstsein, das nicht manifestativ ist, aber dem werden auch jetzt nicht, dem wird auch keine Beständigkeit zugesprochen. Ja, das ist einfach, wenn das Anhaften, das ineinander sich verzahnen der fünf Daseinsgruppen wegfällt, dann funktioniert das Bewusstsein immer noch, aber es greift die anderen Daseinsgruppen eben nicht mehr auf. Und dadurch entsteht diese Verlinkung nicht mehr, dass man sagt, ich bin jetzt der so und so und mir geht's gut und mir geht's schlecht und bla bla bla. Ne? Sondern das Bewusstsein ist funktionell gelöst von den anderen Daseinsgruppen, aber ist trotzdem nach wie vor auch einfach nur Teil dieser Daseinsgruppen und nicht eine Essenz dahinter, zu der man dann durchbrechen muss. So.
Okay, danke.
Möchte noch jemand was fragen oder anmerken? Okay, war das jetzt Botschaft aus dem Weltall? Hat so geknistert. Ja, bitte. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, weil das bei mir immer 7 oder 4.
So.
Ah, jetzt habe ich dich. Ja, bitte. Hallo, Nelly.
Wenn jemand trotz Bemühung jahrelang nicht zu so einem Frieden kommt beim Meditieren und meditiert immer wieder und so und meint, dass er sich nicht konzentrieren kann, hast du da aus deiner Erfahrung oder aus der Überlieferung Tipps, was man machen könnte bei so einer Person?
Kennst du so eine Person zufällig?
Ja.
Ich habe neben sie.
Also sie meint, sie kann sich nicht so gut konzentrieren.
Also du meinst nicht dich selber, das habe ich jetzt geglaubt nämlich. Und wolltest nur diskret unpersönlich fragen. Aber ist ja auch, also was ich den Leuten gerne sage, ist, oft entsteht das Problem, weil du auch gesagt hast, kann sich nicht konzentrieren, oft entsteht dieses Problem dann, wenn die Praxis sich sehr stark auf diesen einen Aspekt der Konzentrationsmeditation beschränkt.
Nee, eigentlich nicht. Die Person macht Vipassana, also es geht eigentlich mehr um Achtsamkeit, aber da ist ja auch Konzentration notwendig.
Natürlich, ja, ja. Aber
und man muss halt sagen, es ist ja manchmal auch krankheitsbedingt oder so, ja, wenn jemand Depression oder Burnout hatte, dann wirkt sich das vielleicht noch lange auf die Konzentrationsfähigkeit aus.
Ja, ja, stimmt natürlich. Also natürlich braucht jede Form der Meditation auch Konzentration. Was ich gemeint habe, ist, dass manchmal eben das Klischee da ist, so und so schaut es aus, wenn eine Meditation funktioniert. Und wenn ich da nicht hinkomme, dann stimmt bei mir irgendwas nicht. Ne? Und also irgendwie die Resultate der Praxis zu bewerten, ist immer sehr schwierig, weil wir ja gar nicht wissen, wie es dieser Person gehen würde, ohne die viele Mühe, die sie sich mit der Meditation gemacht hat. Ja, also das ist halt auch ein bisschen eine Frage, wie viel Gepäck man so mitbringt. Und es gibt da Menschen, die irgendwie viel mitbringen, die ein schweres Gepäck mitbringen, und bei denen dauert es halt dann ein bisschen länger, bis der Koffer ausgepackt ist, sozusagen.
Aber einfach weitermachen, oder? Dein Tipp ist einfach noch weiter meditieren, nicht
aufgeben. Genau, einfach weitermachen, und am sinnvollsten ist es natürlich, wenn man eine kompetente Meditationslehrer, Lehrerin findet, mit dem man sich mal dann in Ruhe persönlich auch besprechen kann. Ne? Weil, also jeder Werdegang eines Meditierenden ist immer ganz individuell. Also ich traue mich jetzt nicht, da ein allgemeingültiges Rezept zu geben. Man müsste halt auch schauen, was sind die Haupthindernisse dafür, dass die Person sich konzentrieren kann, was gibt es vielleicht irgendwelche Muster, die immer wiederkehren, irgendwelche Gedankenschleifen immer wieder kommen. Wenn du auch schon das andeutest, gibt es vielleicht irgendeinen psychischen Hintergrund, wo man sich auch zusätzlich zur Meditation um einen gesunden Geist kümmern könnte. Und so, denke ich, ist Geduld immer sinnvoll. Die Resultate der Praxis kommen oft unsichtbar zu uns. Ja, weil wir nicht die Vergleichsmöglichkeit haben, wie würde es mir gehen, wenn ich das jetzt alles nicht gemacht hätte.
Danke.
Ich fand ganz spannend heute, dass auch unser Bewusstsein, also das Gewahrsein, nicht existieren würde ohne die Objekte des Bewusstseins. Mhm.
Ja, genau. Bewusstsein ist für den Buddha auch etwas, was bedingt entsteht. Ne? Es ist nicht eine Größe, die an und für sich da ist, sondern braucht immer wieder quasi die Reibung von Objekt und Subjekt, um dann wieder neu aufzuflammen. Ja. Und manchmal wird das verwechselt, quasi manchmal denkt man, Gedanken sind die einzigen geistigen Aktivitäten, die es gibt. Und wenn der Geist einmal frei wird von Gedanken, hat man das Gefühl, ja, aber mein Bewusstsein hat gar kein Objekt. Ja, dabei gibt es immer wieder so auch eben subtile Formen von Wahrnehmung und Empfindung, die da noch mit drinstecken. Allein wenn ich da sitze und meine, oh, jetzt erlebe ich ein Bewusstsein ohne Objekt, dann habe ich ja schon einen Haufen Wahrnehmungen mit da dabei.
Ja.
Ja, also das ist so quasi, das ist das, was das Bewusstsein macht, sich mit Hilfe der Wahrnehmung irgendeiner Sache bewusst werden. Ich finde das immer für Gruselgeräusche. Mal schauen, bei wem es grün wird, wenn es raschelt. Ihr könnt euch inzwischen noch eine Frage überlegen.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, du hast ja eine Methode gezeigt, die Meditation heute. Und zu diesem Thema, welche Meditation würdest du da noch empfehlen?
Entschuldige, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Du hast ja heute Meditation eine angeleitet. Mhm. Und welche Art von Meditation ist noch hilfreich? Ja, welche sind noch hilfreich?
Du meinst zu dem Thema jetzt?
Ja, genau, zu dem Thema. Naja. Also um Abstand zu den Kandahas zu nehmen, um da loszulassen. Also was
naja,
ist das ganze Programm?
Naja, das, wofür wir jetzt im Rahmen eines kleinen Wochenendes nicht die ganze Zeit haben, ist, uns diese Kandas einzeln anzuschauen. Aber das habe ich ja gerade im März gemacht. Wenn du willst, kannst du dir das gerne anhören.
Ja.
Wurde alles aufgenommen. Aber wir werden auch noch morgen was Neues machen, zusätzlich. Also das sind auch eigentlich alle Übungen, die wir machen, sind auch in den vier Grundlagen der Achtsamkeit zu finden. Es ist eigentlich immer so so das Becken, aus dem man da schöpfen kann. Ne? Wir machen mit der körperbezogenen Achtsamkeit gründen wir so diese gegenwartsbezogene Aufmerksamkeit. Und dann haben wir ja schon, was haben wir denn sonst schon gemacht? Mit den sechs Sinnesgebieten haben wir gearbeitet, heute Vormittag. Und jetzt heute Nachmittag mit den, also die fünf Daseinsgruppen habe ich nicht extra einzeln aufgeführt. Ich habe das in einer anderen Einteilungsweise, und zwar das Name und Form und Bewusstsein. Dieser Dreiklang ist eigentlich nur eine andere Art, die fünf Daseinsgruppen auszudrücken, die eben ein bisschen kompakter ist. Ne? Da haben wir wieder die Körperlichkeit als diese materielle Grundlage. Und dann alles, was der Geist damit macht, das Nama, also das Benennen oder wie er das einschätzt und wie er damit umgeht. Und dann eben das Bewusstsein als die Instanz, die das Ganze auf das das Erleben projiziert wird. Ja, man kann das auch mit so, wie so mit einer Leinwand vergleichen, auf die diese Erlebensinhalte dann geworfen werden. Aber wenn du das noch genauer analysieren willst, dann kannst du auch die Daseinsgruppen noch einzeln dir vorknöpfen und die dir ganz genau anschauen. Das hat nochmal eine ganz andere Tiefe, wenn man auch diese verschiedenen Funktionen unseres Erlebens verstehen lernt. Ne? Das ist wirklich so eine Fünfergruppe, wo wirklich fünf Facetten quasi, wie soll man das jetzt sagen, in einer Komplettheit das ganze Erleben beschreiben. Ne? Oder quasi auch durch ihre miteinander in Beziehung treten, entsteht da eine Komplettheit des Beschreibens. Ne? So wie wenn du die drei Grundfarben hast, du da jede Farbe draus mischen kannst, so kann man jede mögliche Erfahrung, ob als Mensch oder als Deva oder als Tier oder glücklich, unglücklich, erleuchtet und unerleuchtet, kann man alles auf diese Grundfarben der fünf Daseinsgruppen runterbrechen. Und dann ist es auch möglich, dieses Alle, das aus dem manchmal sehen, dass die eine oder andere Daseinsstütze unbeständig ist und dass man die eine oder andere Daseinsstütze zerfallen lässt, kann dann eben dieses Alle Daseinsstützen, das Zerfallen aller Daseinsstützen ist friedlich werden. Ja? Wenn wir das vom Grundprinzip her verstehen, dass wir sehen, egal wo ich mich, wenn ich mich mit einer Rakete auf den Mars schießen lasse, dort wird es auch nichts anderes geben, als wieder eine Daseinszusammenballung, die aus diesen fünf Komponenten besteht. Dann kann das Loslassen auch allumfassend werden, weil ich mir nicht mehr jedes Dasein einzeln vorknöpfen muss und schauen kann, ja, vielleicht habe ich ja nur noch nicht das Richtige gefunden.
Okay. Ja, danke.
Prost. Ah, hat noch wer was auf dem Herzen oder im Kopf?
Ach, ich möchte es einfach mal sagen, wie unendlich dankbar ich bin, dass du uns dieses Retreat anbietest, weil es stärkt mich unglaublich in dieser so schwierigen Zeit. Also persönlich fordert das gerade sehr, was hier abgeht. Und einfach im Dhamma verbunden zu sein und geleitet zu werden und erinnert zu werden und dass das tatsächlich über so eine Videoplattform geht und ich fühle dich wirklich, selbst wenn wir in der Stille, in der Meditation sind, spüre ich hier bei mir zu Hause diese Stille, die ich, wenn ich hier alleine säße, ohne diese Videoplattform nicht in dieser Form erleben würde. Und allen, die mit dabei sind, kann ich einfach nur sagen, ich finde das unglaublich unterstützend und bin sehr, sehr dankbar.
Sadhu, sadhu.
Ach, und vielleicht auch noch eben zu derjenigen, die da sprach, von jemandem, die da so völlig unkonzentriert ist. Zu dieser Sorte Mensch gehöre ich auch und 20 Jahre mein Geist ist sehr chaotisch, aber das Hören vom Dhamma und mit dem Herzen dabei sein, selbst bei noch so wenig Konzentration und die immer wieder wegflutscht, kann ich nur sagen, hat mein Leben auch verändert. Mhm. Also einfach zum Mut machen, ich finde, es lohnt sich. Also mein Geist ist chaotisch, ich kann sehr, sehr schlecht bei Vipassana, Metta, Samatha dabei bleiben und trotzdem tut es Wirkung. Also Ermutigung, dran zu bleiben.
Ja, ja. Das ist so einer meiner Lieblingssprüche. Ich bin ja dabei, eine Kalendersprüche-Sammlung anzulegen, irgendwann einen Kalender rauszugeben. Nein, das war nur ein Witz. Aber also.
Schade.
Also ein so ein schöner Sinnspruch ist, besser mit Achtsamkeit einen unruhigen Geist erkennen, als ohne Achtsamkeit einen ruhigen Geist haben.
Ja.
Ja, der fetzt, gell?
Ja, ja, weil oft
ist da so eine Betonung drauf, irgendwie, wie tief kommst du in deiner Meditation und nicht, dass das nicht auch wertvoll ist, aber am schönsten ist es, denke ich, wenn man auch flexibel bleibt und auch irgendwie das Verständnis oder die Selbstwertschätzung mitbringt, dass man sagt, ja, wie kann ich es denn gut? Na, wie du jetzt gerade sagst, Renate, du jetzt da hinsetzen und auf irgendwas konzentrieren ist schwer, aber wenn ich das Dhamma höre und mich damit beschäftige, dann wird mein Geist auch frei von den Hindernissen und dann entsteht plötzlich eine Freude und eine Inspiration. Hm. Ja. Also würde man doch irgendwie, wenn man jetzt einem jungen Menschen was raten würde, würde man doch auch sagen, schau doch mal drauf, welche Talente du hast und mach nicht einfach nur das nach, was deine Freunde alle machen, sondern schau, wo du gut bist und damit führ dann ein schönes Leben. Ja? Und ähnlich ist das, denke ich, in der Dhamma-Praxis auch. Einfach auch so sich selber da respektieren lernen kann, wo was funktioniert für mich gut und sich dann da auch spezialisieren. Okay. Findest du das lustig? Das kann nur der Jürgen gewesen sein, der da so gelacht hat.
Auslöser war Albert.
Ha?
Der Albert war der Auslöser.
Ach so, dann macht der Faxen.
Ja, ja, immer der Albert.
Der Name ist Programm.
Tja. C'est la vie.
Na gut. Also, bitte nicht ins Sampap, ins na egal. Hat noch wer eine Frage? Oder was zu teilen mit den anderen vielleicht?
Ja, ich würde dann noch was dazu fragen.
Ja, bitte.
Ist denn in so, wenn jemand zum Beispiel sich eben nicht gut konzentrieren kann, ja? Zurück zu Renate, ist es dann vielleicht besser, nicht so oft zu meditieren, mehr Dhamma zu lesen?
Ja, man kann das ja auch kombinieren. Also ich habe auch schon von jemandem gehört, der immer nur ein paar Seiten liest von einem Buch, das er gut findet, ein Dhamma-Buch, gar nicht, um jetzt was Neues wieder zu erfahren, sondern nur, um auf diese Schiene zu kommen. Und wenn die Person dann merkt, jetzt komme ich da raus aus den Alltagsgedanken, dann kann man das Buch weglegen und zu meditieren anfangen. Also sich einfach schauen, wo kann ich mir Inspiration herholen. Ja, es gibt sogar eine schöne Lehrrede, in der Buddha das so empfiehlt. Er sagt, wenn man eine bestimmte Form von Achtsamkeit kultiviert und dabei merkt, dass der Geist nicht sich darauf einlässt, dann soll man dieses Meditationsthema einmal kurz beiseite lassen und sich ein Thema holen, das einen inspiriert, das Freude in einem entstehen lässt. Und es gibt ja auch viele Meditationsthemen, die jetzt nicht so funktionieren, dass man sich eine halbe Stunde lang immer auf ein Ding konzentrieren muss, ja, wo man auch die Aktivität des Geistes verwenden kann. Also ein Geist, der sich nicht konzentrieren kann, ist ein Geist, der irgendwie sehr aktiv ist, der es gewohnt ist zu denken, der es gewohnt ist, irgendwie Dinge in Worte zu fassen. Und anstatt dem Geist jetzt vorzugeben, das darfst du jetzt nicht und jetzt musst du plötzlich was ganz anderes machen, kann man ihn da so hineinleiten, indem man sagt, okay, du willst denken, du willst verbalisieren, du willst dir was vorstellen, sehr gut, dann nehmen wir jetzt gleich mal dieses Thema, was weiß ich, Metta-Meditation zum Beispiel, und jetzt stelle ich mir mal vor, wie meine Großmutter aussieht, wenn sie glücklich ist. Und was könnte ich ihr sagen, damit sie glücklich wird? Oder worüber wird sie sich am meisten? Und dann hat der Geist was zu beißen, hat was zu tun. Und so kann man dann auch mit einem Geist, der noch denkt und der auch noch da herumzappelt, trotzdem ihn in eine heilsame Richtung bewegen. Ne? Bis dann irgendwo was ist, was sich angenehm anfühlt, und dann kann er sich da einhaken und dann kann er sich auch rausarbeiten aus diesem Verstricktsein in einfach die alltäglichen zufälligen Gedanken.
Ja, danke. War das so eher Kontemplation, sagt man auf Deutsch, was du sagst, so wenn man ein Thema nicht nimmt und gezielt Gedanken darüber macht? Weil so wie ich Vipassana mache, wir machen ja keine Gedanken, sondern wir schauen, was passiert. Also ja, wenn keine Gedanken da sind, machen keine. Aha. Ist das der Unterschied zwischen Meditation und Kontemplation?
Könnte man so sagen, ja. Beziehungsweise der Unterschied zwischen Meditationen, die mit unmittelbarem Gewahrsein arbeiten, und Meditationen, die mit Kontemplation arbeiten. Na, vielleicht können wir diesen Begriff Meditation auch weitermachen, dass das da auch reinpasst einfach.
Danke.
Zu dem Thema kann ich auch noch was sagen?
Ja, natürlich.
Kann man mich hören? Okay. Ja, also ich kann mich eigentlich auch sehr schlecht konzentrieren. Und ich finde, dass das A und O dabei Achtsamkeit ist. Also Achtsamkeit auf die Atmung und Achtsamkeit auf Bewegung. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch bei der Arbeit ist und man von A nach B geht, dass man auf seine Bewegung achtet. Und umso mehr man das am Tag verwirklichen kann, umso mehr fördert das auch dann die Konzentration für die Meditation.
Ja, das wollte ich noch. Genau. Das A und O von A nach B. Sehr gut, ja. Also das ist was du gefunden hast, ne? Was bei dir dann auch funktioniert. Dich mehr auf den Körper wieder, den Körper als Pflock zu verwenden, wie der Buddha das so schön vergleicht auch, ne? Kennst du das Gleichnis mit den sechs Tieren, die alle an einen Pflock gebunden werden?
Nee.
Also ist so eine Metapher für die körperbezogene Achtsamkeit, mit dem man dann auch den Geist einfangen kann, der wie wild zwischen den Sinnesgebieten hin und her springt. Ja, so ähnlich wie ihr seid ja noch in der Generation, wo man Max und Moritz kennt. Den Jungen könnte man damit wahrscheinlich nicht mehr kommen, aber bei Max und Moritz gibt es doch die Szene, wo die irgendwie diese Schnüre zusammenbinden und dann jedes Huhn eine Schnur schluckt und dann hängen die alles so zusammen. Ja, kennt ihr das? Und sowas Ähnliches kann man sich da vorstellen. Da ist ein Mann und der bindet sechs verschiedenen Tieren einen Strick um den Hals und dann die Stricke in der Mitte alle zu einem Knoten. Und dann hängen die zentral alle miteinander zusammen. Und dann lässt er die frei. Und dann ist das natürlich, dass du jeden anders sieht. bis der Mann dann kommt und einen Pflock in die Erde rammt und diesen Mittelknoten dann an dem Pflock befestigt. Und dann merken die Tiere, ich bin da jetzt angebunden, und dann beruhigen sie sich. Das ist ein Gleichnis für die Körperachtsamkeit. Wenn wir die in der Mitte aufstellen und sagen, egal wo mein Geist hinflitzt, ich bringe ihn immer wieder zurück zum Empfinden des Körpers, dann können sich diese Ausflüge in die verschiedenen Sinnesgebiete auch beruhigen. Und der Geist kann sich setzen.
Ich habe da nur eine kurze Frage dazu. Du hast ein paar Mal in der Anleitung dann gesagt, auf die Gefühle achten. Hast du da gemeint, Gefühle im Körper, also quasi wie Körperempfindungen? So war das sinngemäß? Oder Gefühle als Emotionen?
In welcher Meditation meinst du?
Ich glaube jetzt, also mir ist das, glaube ich, letztes Mal aufgefallen, dass du Gefühle so verwendet hast, wo ich mir gedacht habe, meinst du das jetzt quasi körperliche, dass man was spürt im Körper?
Ja, normalerweise schon. Für das Geistige sage ich mittlerweile eigentlich immer Empfindung, um das auch voneinander unterscheiden zu können.
Aha, okay, weil ich hätte Empfindung eben, für mich ist Empfindung eher das Körperliche und ein Gefühl eher das Emotionale. Aber ja. Okay, deswegen war ich ein bisschen verwirrt.
Ja, na, wenn gerade in der letzten Meditation habe ich es dann, glaube ich, auch bei dem ersten Schritt mit der Körperlichkeit verwendet. Mhm. Und da war es eben körperlich gemeint.
Okay.
Ja, alles, was wir im Körper spüren, ist irgendwie auch so eine Elemente-Konstellation am Anfang einmal. Und dann kommt der Geist dazu und macht dann da irgendeine Story damit.
Ja, wobei manchmal finde ich, spürt man ja eben Gefühle, also Emotionen spürt man ja auch oft irgendwo im Körper.
Also eine Emotion ist sozusagen eine Mischung aus Gefühl, Empfindung und Gedanke. Mhm. Oder Wahrnehmung. Die Emotion hat irgendeine Geschichte. Ne? Ich bin so traurig, weil die sind nicht nett zu mir oder irgend so. Ne? Mhm. Und da ist das körperliche Erleben, und dieses körperliche Erleben bewertet man mit dem Geist als angenehm oder unangenehm, und man hat noch eine Wahrnehmung zu diesem Gefühl. Man sagt, das Gefühl ist ein Gefühl von Traurigkeit oder sowas. Mhm. Eine Mischung eben, ne? Die voll entfaltete Emotion, wenn man so will. Und es ist auch dann spannend, das zu beobachten. Also natürlich, je intensiver eine Emotion, desto schwieriger kann das sein, die zu beobachten. Aber das ist ja auch nicht ein homogenes Ding. Das springt dann irgendwie so hin und her. Wenn man mal angenommen ist, ganz traurig, und dann zieht es da plötzlich, und dann kommt wieder quasi die Geschichte dazu, die sind so, die waren nicht nett zu mir. Und dann kommt wieder das. Und also diese das ist irgendwie so, das mischt sich auch so im Voranschreiten immer wieder neu zusammen. Mhm. Und da kann eben auch dann eine große Erleichterung, gerade wenn es um Emotionen geht, das ist ja irgendwie so das, womit Menschen sich besonders schwer tun oder besonders quälen, eben die Erleichterung auch besonders deutlich spürbar werden, die davon kommt, wenn wir uns damit dann einmal nicht identifizieren. Wir sagen, das ist zwar jetzt ein starkes Gefühl und eine starke Empfindung, aber wenn ich die Geschichte nicht dann noch bestätige und absegne, dann und geduldig bleibe, ne, wie der Elefant im Schlachtfeld, der das dann schon mal aushält, wenn ihn irgendwo ein Pfeil piekst. Und sagt, ja gut, so ist das halt, dass das jetzt gerade unangenehm ist. Aber ich muss mir jetzt nicht da zum 100. Mal wieder eine Geschichte drüber erzählen, wie arm ich bin. Ne? Weil das bestätigt natürlich wieder, dass ich das bin, der das Problem hat oder der so und so ist. Und dann haben wir schon wieder eine neue Daseinsstütze aufgebaut. Mhm. Und das Schöne ist dann eben gerade mal zu sehen, dass diese Daseinsstützen auch, dass man die so rausziehen kann und dass trotzdem irgendwie nichts zusammenfällt, weil die Daseinsstütze ja oben nicht wirklich ein Selbst stützt und trägt. Mhm. Also alles, was wir verlieren können, wenn wir loslassen, ist Dukkha.
Ich finde es ja manchmal auch hilfreich, eben wenn so eben Emotionen auftauchen, eher auf diese körperliche Ebene zu gehen, weil dann kommt man ein bisschen so eben aus diesen Geschichten raus.
Ja? Genau.
Dann wird es ein bisschen unpersönlicher, wenn man das mehr so im Körper spürt.
Genau. Ja, es ist ja insgesamt so ein Phänomen. Das ist mir auch jetzt vor kurzem wieder deutlicher geworden, dass das ja eigentlich auch lustig ist, dass wir das viel besser nachvollziehen können, uns nicht mit dem Körper zu identifizieren, als uns nicht mit dem Geist zu identifizieren. Aber warum eigentlich? Warum geben wir dem Geist so eine Sonderstellung? Also der Geist ist genauso ein Naturschauspiel wie der Körper. Ja, so, ich glaube, dass unsere Austauschrunde neigt sich auch schon wieder dem Ende zu.
Ich würde mich ganz gern noch bei dir, Albert, und bei euch allen für meine freche Bemerkung vorhin entschuldigen. Tut mir leid.
Da weiß ich nicht, was da so frech gewesen sein soll.
Na. Danke, Albert.
Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und vielleicht habt ihr noch Zeit, ein bisschen weiter zu meditieren. Und morgen um 9?
9, ja.
Um 9 treffen wir uns noch einmal und können dann weiter erforschen, wie die Kontemplation über die Stillung und den Frieden uns unserem Ziel näher bringen kann und uns helfen kann, danke, unseren Geist auszurichten. Ja, dann macht es gut und wie die morgens wieder da sind, bis morgen.